Sintaksa. Tako smo se do noći tovili suncem i nadlanicama. Bili smo lijek protiv virusa smrti, uštajali smo i odlazili na tržnicu, pržili jaja sa slaninom. Vrijeme smo vezivali u sitne čvorove, ne bili ga na koncu kada se jednom sve razriješi imali više. Ne bili u njemu uživali kao svećenik u dječaku, šuma u početku kiša. Bili smo sisavci predani svojem instiktu. Kao jedini zakon uspostavili smo pravopis, zaboravljajući da se voli bez točke, uvijek u nizu zareza. Laktova crnih odolova osluškivali smo, kako stvari koje već postoje odaju svoje ime, a stvari koje će doći drhte pod južnom kožom. Živi su bili hladni i daleki, jaja su cvrčala, novine šuštale, mrtvi su bili blizu.
Die Syntax. Bis zum Aufbruch der Nacht mästeten wir uns mit Sonne und mit Handrücken. Wir waren das Heilmittel gegen das Virus des Todes. Wir standen auf und gingen zum Markt, brieten Eier mit Speck, banden die Zeit zu winzigen Knoten, um am Ende, wenn alles aufgelöst sein würde, mehr davon zu haben, damit wir sie genießen können wie der Pfarrer den Knaben, wie der Wald die ersten Regentropfen. Wir waren Säugetiere, dem eigenen Instinkt ergeben. Als einziges Gesetz ließen wir die Rechtschreibung zu, wobei wir vergaßen, dass man ohne Punkt liebt, immer in einer Reihe von Kommata. Mit Ellenbogen, schwarz von Druckerschwärze, lauschten wir, wie die Dinge, die bereits existierten, ihren Namen verrieten. Und die Dinge, die erst kommen würden, unter der südlichen Haut zitterten. Die Lebenden waren kalt und fern, die Eier brutzelten, die Zeitung raschelte, die Toten waren nah.
Literaturpalast Audiospur. Geschichten aus Südosteuropa. Präsentiert von Traduki Common Ground.
Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Audioformat. Meinen heutigen Gast, den kroatischen Schriftsteller und Lyriker Marko Pogacar, haben Sie eben schon kurz gehört, und zwar mit dem ersten Gedicht aus einem neuen Lyrikband Glossen gegen Gott. Mit Marko Pogacar möchte ich mich im Folgenden über seine schriftstellerische und journalistische Arbeit, über das Wetter, das Reisen, die Zubereitung von Speisen und Gedichten, die Poetik der Wunde und vor allem über den eben schon benannten neuen Lyrikband Glossen gegen Gott unterhalten, der Ende Oktober in der Übersetzung von Elidia Bremer im Wiener Verlag Edition Korrespondenzen erscheinen wird. Lieber Marko, ich freue mich und sende wolkenverhangene, regnerische Grüße aus Wien. Hallo.
Hallo, herzliche Grüße zurzeit aus Zagreb und danke für die Einladung.
Zunächst ein paar Worte zu meinem heutigen Gast. Marko Pogacar wurde 1984 in Split geboren und studierte Geschichte und vergleichende Literaturwissenschaft in Zagreb. Er ist Redakteur der Literaturzeitschrift Quorum und des Kulturmagazins Saris und veröffentlichte bislang 15 Bücher, darunter Gedichtbände, Kurzgeschichten, Essaysammlungen und Reiseberichte. Darüber hinaus hat er auch zwei Anthologien zur kroatischen Lyrik herausgegeben. Seine Texte und Bücher, für die er zahlreiche kroatische und internationale Preise und Stipendien erhielt, wurden bislang in etwa 30 Sprachen übersetzt. Vielen KritikerInnen gilt er als Schlüsselfigur der Lyrik Südosteuropas. Auf Deutsch verfügbar sind seine Lyrikbände An die verlorenen Hälften von 2010, Schwarzes Land von 2015 und nun ganz neu im Herbst 2022 Glossen gegen Gott. Alle genannten Titel wurden von Alida Bremer übersetzt und erschienen in der Edition Korrespondenzen hier in Wien. Lieber Marko, ich müsste mit einer viel zu großen Frage beginnen. Auf der Webseite deines österreichischen Verlags findet man ein Zitat des Schriftstellers Andreas Nentwich über deine Arbeit. In diesem bezeichnet er deine Gedichte als Expedition in ein absolutes und radikales Neuland der Metaphern, spricht später auch von einem Modernitätsschock, der von deinen Texten ausgeht. Kannst du dich in dieser Zuschreibung wiederfinden? Also siehst du dich selbst als eine Art Erneuerer, also gerade im Hinblick auf die kroatische Lyrik, die viele Hörerinnen und ich inkludiert vermutlich gar nicht so genau kennen werden?
Das ist immer sehr schwer zu sagen, so über meine eigenen Texte. Aber versuchen wir, so wie zu sagen, die Metaphern, das ist immer ein neues Land. Es ist kaum wichtig, wer ist eigentlich diese Reisende oder Schriftsteller. Es ist für mich immer nur die Sprache. Und Schreiben ist eine Expedition, eine Entdeckung, auch Wiederentdeckung von einer Sprache. Eine eigene Sprache, eine andere Sprache, Sprachen von die anderen Schriftstellern, anderen Literaturen, anderen Gedichten, anderen Texten. So, es ist immer eine Expedition. Und ich glaube nicht, ich bin selbst etwas Besonderes. Mitte in dieses Literaturkontext, in dieses Feld von neuer europäischer Lyrik, bin ich nur eine von die mitfahrenden Menge.
Also dann ist diese Zuschreibung der Erneuerung ist eine von außen. Also du arbeitest nicht so, dass du dich gezielt von bestimmten Traditionen oder AutorInnen absetzen möchtest und bewusst in eine ganz andere Richtung gehst.
Wie man in Wien sagt, ja, nein oder jein. Ich sehe mir selbst nicht wie eine ganz selbstbewusste Neuentdeckerin oder so etwas. Und ich bin nicht, glaube ich, ein Avantgardist in diesem alten Sinn. Ein Schriftsteller oder ein Dichter mit einer Idee oder Ahnung unbedingt etwas Neues zu entdecken, ganz neue Richtungen zu gehen und alle Brücken zu brennen. Es ist immer etwas inzwischen. Ich habe eigentlich sehr großen Respekt über die Tradition. Und mit meinem eigenen Schreiben, ich glaube, es war immer irgendwo inzwischen. Ich habe immer sehr viel gelesen aus ganz verschiedenen Traditionen, Literaturen, Feldern, Sprachen und so etc. Aber ich war immer ganz bewusst, welche Richtungen ich unbedingt will nicht zu gehen oder zu fahren. Mhm. So, deswegen glaube ich, das war etwas inzwischen. Ich war ganz gut bewusst, was will ich nicht. Und dann, dieses neue Land ist irgendwo da vorne, ganz bereit, entdeckt zu werden. Und das ist immer, glaube ich, so ein Versuch, deine eigene Sprache zu entdecken. Und alle diese anderen Autoren, Büchern, Traditionen, Sprachen sind sozusagen Straßenampellichter. Und aber ganz im Ende, du musst selbst durch dieses Feld navigieren.
Ja, deine Navigation begann schon sehr, sehr früh. Ich habe gelesen, dein erster Lyrikband kam, da warst du 22, also ziemlich jung. Hast du dann schon früh mit dem Schreiben von Lyrik begonnen? Was hat dich da hingeführt? Auf diese Straße?
Ja, vielleicht ein bisschen zu jung. Aber okay, vielleicht einen Schritt zurückzugehen. Weil ich ein Teenager war, war ich nicht so tief mit Lyrik beschäftigt. Ich war mehr in Musik interessiert, in Punkrock und Hardcore-Bands gespielt, ein bisschen von Lyrics geschrieben für die Gruppen oder so. Aber Poesie, das war für mich eine Terra Incognita. Aber dann, als ich 16 oder so war, habe ich eine bestimmte Lyrikband entdeckt. Eine Sammlung von diesem slowenischen Dichter Srećko Kosovel, slowenischer Avantgardist. Und Entdeckung von dieses Band in einem Flohmarkt, das hat mein Leben in Lyrik und in alle Sinne eine ganz andere Leben gemacht. Ich habe durch dieses Band eigentlich diese Ahnung von einer Sprache entdeckt. Und vor diesem Moment, ich habe nie über eine Sprache wie ein System oder wie etwas, was eigentlich ein Wesen ist, etwas lebendig, etwas blutig, etwas stark und wild. Ich habe über das nie überhaupt gedacht. Und nachdem, es war alles ganz anderes. Und das erinnere ich wirklich wie ein Kopfschlag oder so etwas. Es war wirklich eine Entdeckung von einem universalen und wilden und starken Wesen, ein lebendiger Organismus von Sprache. Aber seltsam, für vielleicht 2 Jahre danach, ich habe überhaupt nicht andere Lyrik gelesen. Selbst in meine Abiturjahre im Gymnasium habe ich Lorca und Eliot entdeckt. Und was war in dieses Schulprogramm, vielleicht Neruda oder so. Aber dann habe ich über Nacht entschieden, Literatur zu studieren. Und das habe ich gemacht. Und dann in mein erstes Studium-Jahre habe ich auch eine andere slowenische große Dichter entdeckt, Tomas Šalamun. Er war auch sehr wichtig für mich. Und dann, glaube ich, als ich war 19 oder so etwas, habe ich mit Schreiben begonnen. Nicht wirklich zu früh, aber dann habe ich schon mit 21 dieses Preis für erste Poesiemanuskript gewonnen. Dieses Buch war in 2006 oder so veröffentlicht und als ich war 22 oder so. Und das war vielleicht ein bisschen zu früh.
Wir sind uns das erste Mal in Wien begegnet bei einer Veranstaltung von Litlink. Das war ein Abend mit kroatischen und deutschsprachigen SchriftstellerInnen. Wir haben uns aber, ich meine, wir haben uns gar nicht unterhalten, aber ich weiß, dass du da warst und ich war auch da. Und vor einer Weile haben wir uns dann erneut gesehen bei einer digitalen Veranstaltung von Reading Balkans. Und bei der Terminfindung für dieses Gespräch hast du ein Festival in Zagreb erwähnt, eine Reise nach Griechenland. Eben im Vorgespräch kamen auch noch die USA ins Spiel. So entstand der Eindruck, dass du tatsächlich sehr, sehr umtriebig bist. Also du bist in sehr, sehr viele Projekte involviert und häufig aufs Reisen. Das ist das korrekt? Bist du getrieben?
Reise ich vielleicht zu viel, wenn etwas wie zu viel Reisen überhaupt gibt. Aber mit diesen Projekten, ich bin nicht ganz sicher, was zu sagen. Ich mag nicht eigentlich im Begriff von Projekten Dinge machen oder überhaupt über die Dinge denken. Aber leider muss man in dieser Zeit. So ja, ich bin mit mehreren, sagen wir, Projekten beschäftigt. Ich führe ein Lyrikfestival hier in Kroatien, Goranovo Proljeće, Gorans Frühling. Das ist ein großes annuelles Poesiefestival. Und es gibt noch ein paar Dinge so in solche Profile. Aber ich reise viel, das stimmt. Ich gebe viele Lesungen. Ich nehme oder ich bekomme viel diese Residenzien und verschiedene Stipendien und so. Und das macht mir unterwegs zumindest 2/3 von meiner Zeit zu sein. So, das ist vielleicht ein bisschen zu viel und ich bin selbst nicht zurzeit sicher, wo genau wohne ich. Aber ich habe keine großen Probleme damit. Ich mache das selbstbewusst und mit meiner eigenen Entscheidung. Und ich denke, ich bin wirklich privilegiert. Ich reise viel. Ich habe diese Opportunity, neue Länder und Leute und Literaturen zu treffen. Und das ist geil. Das macht man im Ende ein bisschen verwirrt. Aber das ist nicht so ein super hoher Preis. Ich bin damit zufrieden und weiß es nicht. Ich hoffe, das dauert für noch ein paar Jahre.
Deine Übersetzerin Alida Bremer schreibt in einem Text über dich: Die Spur dieser Reisen zieht sich durch seine Texte als poetische Reflexion eines melancholischen Nomaden. Wie wirkt sich dieses viele Reisen oder auch längere Aufenthalte im Ausland, wie wirkt sich das auf deine Arbeit aus? Ich habe ja schon erwähnt, beziehungsweise habe das auch online gefunden, du hast auch Reiseberichte selbst geschrieben, aber diese Reisen finden sich ja vielleicht auch in anderen Texten von dir. Also hat es in deinem Schreiben selbst, bewusst oder unbewusst, ja, findet es da Nachklang?
Ja, glaube ich, ja, natürlich. Aber ich reise nie mit einer Idee, mit einer Ahnung danach, über diese Reise zu schreiben. Das ist nicht für mich so eine Ursache oder so etwas für die Reise selbst. Ich reise wegen meiner Arbeit oder wegen ich will. Und danach vielleicht und manchmal schreibe ich über das. Aber wenn wir zurückschauen, ja, man kann sagen, es gibt viele Spuren von meiner Reise in meinen Texten. Aber ich glaube nicht, es gibt eine substanzielle Spuren, sagen wir, in meiner Lyrik. Meine Lyrik, glaube ich, ist kaum reisesensitiv. Diese Lyrik konnte auch in einer Garage oder in eine Holzhütte in Vietnam oder in einem Glu mit Somi-Leute oder im Mediterranen geschrieben werden. So glaube ich, das ist wirklich für meine Lyrik. Und meine Lyrik finde ich für mich zumindest zentrales Punkt von meiner Literaturarbeit kaum wichtig. Ich glaube, man kann wirklich Lyrik in eine Schuhkarton schreiben.
Ja, wir kommen zu deinem neuen Buch, Glossen gegen Gott. Und bevor wir über den Band sprechen, zunächst noch ein weiteres Gedicht daraus, und zwar zunächst auf Kroatisch und dann auf Deutsch. Was hat die Mikrowelle gesagt?
Što je rekla mikrovalna? Koliko jutarnjih pišanja, kave, kruha nad kartom svijeta, koliko madežna iznad Mongolije, ožiljaka oko ekvatora, koliko majke, koliko oca, rodbine, jezika u kojem djeca spavaju kao zaklana, koliko Šalamunovih pjesama, časopisa u radi sami majstor, koliko kubanskih kraljeva, prijemnika podešenih na kratki val koji šapču oporuke životinja, koliko pitanja poput što je to kao kada će baba piti slatke rakije, koliko kolesterola u žilama, automobila u vlažnim nogavicama alpskih tunela, koliko pisama u kojim nestane ptica, iz kojih provali sol, koliko vatre i tinte, koliko kurca u Bogu Isusu, gospama, koliko i kakvih kantata, koliko skijanja, snjegova koje na stvari ledena ljubav, ljubav koja graniči s pustoši, koliko godova u ovom drvetu i u onom drvetu ondje, koliko skakavaca na usni, 10 je stupnjeva, ali se osjeća kao 7. Osjeća li se ikad išta kao što zaista jest? Koliko laži, koliko vjetra, sjevera, sjene? Koliko svijeta za mene? Upitao sam svjetlo koje je drhtalo. Klik, rekla je pečnica, a zatim je i tog drhtavog svjetla nestalo.
Was hat die Mikrowelle gesagt? Wie viel morgendliches Pinkeln? Wie viel Kaffee, Brot über die Landkarte, wie viele Muttermale über die Mongolei, wie viele Narben um den Äquator, wie viel von der Mutter, wie viel vom Vater, wie viel von der Verwandtschaft, von der Sprache, in der die Kinder ruhig schlafen, als wären sie abgeschlachtet, wie viele Gedichte von Shalamun, wie viele selber machen und selbst ist der Mann Zeitschriften, wie viele kubanische Könige, Radioempfänger gestellt auf Kurzwelle, die Testamente von Tieren flüstern, die viele Fragen vom Typus »Was ist das?« und »Wann wird Oma süßen Schnaps trinken?« Wie viel Cholesterin in den Adern, wie viele Autos in den feuchten Hosenbeinen der Alpentunnels, wie viele Briefe, in welchen dein Vogel verschwindet, aus welchen Salz herausquillt, wie viel Feuer und Tinte, wie viele Schwänze in Flüchen über Gott, Jesus, unsere Jungfrau, wie viele und welche Kantaten, wie viel Skifahren, wie viel Schnee, wenn es um eisige Liebe geht, die Liebe, die an Ödnis grenzt. Wie viele Jahresringe in diesem Baum und in dem Baum dort, wie viele Heuschrecken an der Lippe. Es ist 10 Grad, aber gefühlt sind es 7. Fühlt man je etwas so, wie es wirklich ist? Wie viele Lügen, wie viel Wind, wie viel Norden, Schatten, wie viel Welt für mich, fragte ich das Licht, das zitterte. Klick, sagte der Ofen, und da verschwand auch dieses zitternde Licht. Lieber Marco, ich möchte zunächst über den Titel des Buches sprechen, der mir sehr gut gefällt. Und ich sage auch gleich vorab, das Buch hat im kroatischen Original einen ganz anderen Titel, über den werden wir dann auch noch sprechen. Aber zunächst über den deutschen. Glossen gegen Gott ist ein großer Titel, ja, also darin stecken das Aufbegehren gegen Gott oder die Obrigkeit als solche. Und man hat auch eigentlich so direkt den Eindruck, hier geht's ums Ganze, hier werden die ganz großen Fragen aufgeworfen, auch weil der Titel ja nicht frei von Pathos ist. Aber allein schon diese Alliteration, ja, dieses Glucksende mit dem G, bringt ja dann doch gleich wieder so eine Leichtigkeit und so einen Witz hinein. Und ich finde, das steht eigentlich ganz schön für den gesamten Band, dass dieses Düstere immer auch gebrochen wird. Magst du erzählen, wie es zu diesem Titel kam?
So vielleicht von Anfang an zu versuchen. Dieses Band auf Kroatisch in Originalsprache hat einen ganz anderes Titel. Zemlja, Zemlja. Wie das auf Deutsch genau zu übersetzen? Vielleicht Erde, Erde oder vielleicht Boden, Boden. Aber auf Serbokroatisch, es gibt so ein paar verschiedene Bedeutungen, zumindest für mich. Auf Serbokroatisch, das kann etwas wie eine Stadt oder die Erde mit einem bestimmten Namen zu bedeuten. Und das ist auch ein technisches Begriff für die Boden-Boden-Rakete. Und okay, nicht zu lange über das zu reden. Es gibt ein paar verschiedene Bedeutungen in die Originalsprache und ich könnte zusammen mit meiner Übersetzerin Alida Bremer, wir könnten nicht wirklich einen guten Titel mit buchstäblicher Übersetzung finden. Und ja, es ist voll klar, mein Deutsch ist sehr schlimm und wir reden auch jetzt in einem Prozess von, das ist für mich eine große Improvisation und eine Sprachlektion. Ich habe nie einen Sprachkurs gemacht oder so. So, mein Deutsch ist wirklich ein Spiel. Ich lese viel auf Deutsch, aber ich kaum rede Deutsch mit anderen Leuten. So, aber ich spiele mich mit dieser neuen Sprache manchmal. Und dieser deutsche Titel, dieser Glossen gegen Gott, das war meine kleine Entdeckung auf Deutsch. Dieses Klang von dieser Geste und dieses kleine Klingspiel. Und das ist vielleicht die erste Satze oder Titel oder überhaupt eine Sprachkonstruktion, Ich hab selbst eigentlich in auf deutsche Sprache gemacht. Und ja, ich war ganz bewusst, dass das klingt sehr pathetisch und groß. Aber ich glaube, es ist auch, diese Ironie ist auch hier offenbar. Dieser Titel kommt natürlich nach dieser ganze Tradition von europäischer philosophischer Pessimismus nach Nietzsche, nach Schopenhauer, wir müssen nicht über das jetzt reden, aber ich hoffe und ich glaube, diese Ironie kann nicht unbemerkt sein. Mhm. Und auch, ich mag wirklich dieses Klang. Und meine einige Kurzgeschichte-Sammlung heißt Gott will nicht helfen. Mhm. Und das ist für mich eine sehr wichtige Idee überhaupt. So, dieser deutsche Titel hat aus drei Gründen entstanden, ich glaube. Die erste war, wir waren nicht zufrieden mit der buchstäblichen Übersetzung. Dann habe ich mit meinem deutsche Wortspiel begonnen, mhm, und ich konnte mir nicht helfen. Und Alida und mein Herausgeber Reto Ziegler, sie waren freundlich genug, über das Ja zu sagen. Mhm. Und der dritte Grund ist, ich glaube, das ist eigentlich ein ziemlich gutes Titel für dieses Band. Einige von diesen Gedichten sind eine kleine ironische Glossen gegen dieses Gott. Ich glaube immer noch, dieses Gott und diese Vorbild oder Ahnung von Gott ist eine von unseres großes Feind. Gott ist per Definition etwas, was gegen der Mann steht. Und damit bin ich sehr unzufrieden.
Glossen gegen Gott ist dein fünfter oder sechster Lyrikband. Also es kam schon einige davor. In welchem Verhältnis steht jetzt diese Sammlung zu deinen anderen Büchern? Was würdest du da sagen? Wie verhält sich dieses Buch zu den Texten davor?
Das war meine fünfte Lyrikband. Mhm. Und ich versuche in jedes Lyrikband, in jede bestimmte Band, ein nicht wirklich neues, ist nicht das richtige Wort, aber ein bisschen verschiedene Stimme zu entwickeln. Und ich glaube, jede von diesen Lyrikbänden sind ein bisschen verschiedene. In Semler Semler, so in Glossen gegen Gott, habe ich ein bisschen einfacher vielleicht schreiben zu versuchen. So, es ist ein bisschen mehr narrativ, glaube ich, vielleicht mehr transparent, nicht so viel in Sprachspiel und Spracheffekten vergrabt und ein bisschen leichter vielleicht, mit ein bisschen mehr Ironie und vielleicht es ist nicht so dunkel. Und meine zurzeit letzte veröffentlichte Gedichtband Buch von Feiertagen ist mein erster Band mit Prose-Gedichten. Mhm. Und das ist auch etwas ganz Verschiedenes, mit verschiedenen Rhythmus, verschiedenen Stimmen. Und jetzt arbeite ich an einem nächsten Band. Und diese siebte Band vielleicht werde wieder in diese Reihe von die Glossen. Ich habe zurück nach Vers, so zurück nach den Zeilen und vielleicht es ist wieder ein bisschen mehr lesbares Buch, sagen wir so.
Und diese Vorstellung, dass du jetzt in den Glossen so ein bisschen zugänglicher sein möchtest, steht die schon vor den Texten? Also denkst du das als, denkst du diese Bände als eine Art, obwohl du das Wort nicht magst, als Projekt mit einer bestimmten oder halbwegs konkreten Vorstellung oder entwickelt sich das eher aus den Texten, dass du an Texten arbeitest und merkst, das bewegt sich einfach in diese Richtung?
Nee, diese sogenannte Leichtigkeit, nee, das war nicht geplant. Ich habe nur eine verschiedene Spur zu entdecken oder zu recherchieren. Und es gibt so viele verschiedene Strategien für Gedichte, Gebäude zu stellen und aufzubauen. Und ich habe nur ein paar für mich neue Strategien versucht. Aber das ist überhaupt nicht etwas Neues. Haben wir das alles schon gesehen. Aber für mich diese Narration, die Geschichte wie eine von zentralen Wirbelsäulen des Textes, das habe ich, glaube ich, vielleicht nicht erstmals, aber wie eine Dominante wirklich nur in dieses Band versucht.
Ich möchte jetzt im letzten Teil unseres Gesprächs auf einige Themen und Motive zu sprechen kommen, die sich in deinem Band finden oder von denen ich meine, dass sie sich darin finden. Da fällt ohnehin auf, dass sich diese Motive eben häufig nicht nur in einem der Gedichte ausmachen lassen, sondern oftmals in gleich mehreren auf eine verschiedene Weise durchgespielt. Und ich möchte über das Wetter mit dir sprechen. Denn ich finde, und ich habe auch so ein paar ältere Texte von dir gesehen, da tauchte das Wetter auch schon auf. Es spielt eine große Rolle, also Sonne, Himmel und Wolken, Regen und Schnee, auch die Jahreszeiten selbst oder das Kalenderjahr, die Monate, also dieses zyklische Moment taucht auf. Was reiht sich an diesem Thema, das für viele ja nur so ein Thema von Smalltalk ist und oft eigentlich nur dazu dient, sich gerade nicht unterhalten zu müssen oder kein offenes oder ernsthaftes Gespräch zu führen. Warum ist dieses Wetter, warum sind die Jahreszeiten so präsent bei dir?
Vielleicht erstmal etwas Kurzes zu sagen über diese allgemeine Struktur von dieses Band. Mhm. Es gibt, ich hätte diese Idee, das Band so wie eine DNA-Molekül strukturieren mit einem Netz von verschiedenen Motiven, aber dann sind diese Motive in eine verschiedene Punkten im Band aufgetaucht oder so. Und ich hätte so wie eine grafische Vorstellung von dieses Band und ich hätte ein paar verschiedene Kompositionsmittel, ein paar Spielen mit den Titeln von bestimmten Gedichten und so. So sagen wir ungefähr 5 Konstruktionselementen für dieses Spiel und dieses Netz von den Motiven. Und dann habe ich ein so Wortkreuzung oder ein Spinnennetz zu machen versucht. Aber ich hatte immer dieses Bild von DNA-Molekülen vor mir. Und es war nicht so einfach, das zu machen. Letztendlich habe ich dieses ganze Band ausgedruckt und in mein Wohnzimmer auf die Dielen gelegt. Und für eine Woche habe ich versucht, diese Struktur richtig zu machen. Nicht 2 Motive zu näher einander zu haben, nicht 2 Konstruktionselementen zu näher zu haben. Und es musste alles klappen. So ein paar Mal habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich das. Aber dann habe ich bemerkt, nee, das funktioniert nicht, das klappt nicht. Das ist zu weit oder zu näher oder was. Und dann habe ich ein Set von verschiedenen Symbolen entwickelt. So, und dann habe ich auch das visuell sehen können mit Farben und Symbolen und Buchstaben und so. Und letztendlich diese Konstruktion hat mir als fertig erscheint, aber nicht wirklich perfekt. Das ist selbstverständlich. So, Wetter ist eine von diesen Motiven. Und diese Wetter war immer in meiner Literatur präsent. Auf Kroatisch, wir haben eigentlich eine und dasselbe Wort für das Wetter und die Zeit. Mhm. Und das ist für mich sehr wichtig. In einem seltsamen Sinn, das ist eigentlich eine und dasselbe Dinge oder Sache. Und Wetter ist vielleicht der beste Objective Correlative of the Zeit. Und für mich, es gibt immer diese Dialektik, diese kleine und leise Dialektik zwischen der Zeit und das Wetter. Dieses Detail kommt eigentlich aus meiner eigenen Biografie. Das ist auch eine kulturelle Sache, glaube ich. Im Mediterran sind wir ganz häufig Meteoropathen. Jetzt in Zagreb haben wir einen regnerischen Tag mit ganz niedrigem Luftdruck und so. Und ich kann kaum funktionieren. Für mich, das ist eine sprachliche und prätentiös zu sein, philosophische Dinge und Interesse, die Zeit und das Wetter. Und auch das ist, was muss ich täglich leben mit und was ist immer interessant.
Das passt eigentlich ganz gut gleich zum Wetter, beziehungsweise ist damit verbunden, und zwar sind es die Himmelsrichtungen. Ich habe das Gefühl, vielleicht täusche ich mich, dass gerade der Norden und der Süden bei denen eine besonders große Rolle spielen, Osten und Westen nicht, also die habe ich nicht gefunden, aber vielleicht ist es mir nicht aufgefallen. Und weil der Norden und der Süden auftauchen, habe ich mir eben gedacht, das kann kein Zufall sein, und ich habe das dann oft in diese Richtung gedeutet, dass diese Begriffe auch sehr stark politisch aufgeladen sind. Kannst du dazu was sagen, also inwiefern diese Richtungen bei dir auftauchen?
Ja, unbedingt. Auch das sogenannte Global Süden ist unbedingt kommt mit einem großen politisches Kapital. Und dann gibt es etwas ganz anderes, das globale Norden. Mhm. Aber ich komme aus dieses Süden, globales und sehr lokales. Aber ich war nie zu viel mit meiner eigenen Mikroidentität beschäftigt. Eigentlich, okay, ich war, aber selbst mit dieser Ahnung von dieser meine eigene oder sogenannte eigene Mikro- und Makroidentität ganz zu minieren, zu abschaffen. Ich habe Problem mit, selbst mit diesem Konzept von Identität. Glaube ich, das ist sozusagen ein trojanisches Pferd von zeitgenössischer Politik und Sozialtheorie. Und es ist ein sehr manipulatives und sehr hoch ideologisiertes Konzept. Ich bin mittels des jugoslawischen Krieges aufgewachsen und ich glaube, ich kenne ganz gut die Nachfolgen von diesen Manipulationen. Und für mich, es gibt etwas wirklich und grundsätzlich Böses im Konzept von Identität selber. Und selbst diese unschuldigen Begriffe wie Heim oder Heimat oder Heimstaat, ich hatte immer riesengroße Probleme damit. Ich glaube, es gibt nicht Unschuldiges drinnen. Alle von diesen sind, und mehr andere, sind so super hoch ideologisierte und politisierte Begriffe und sind sehr gutes Demonstrationsterrain für die Ideologie selbst. Wir fehlen in die Ideologie drinnen zu bemerken. Und das war mein Hauptinteresse, diese süße Tonen von diesen und solchen Begriffen aus meiner Sprache, Identität oder Konstrukt zu abschaffen. Und das ist sehr schwer. So, ich schreibe viel über diese global Süden und meine eigene persönliche Süden, aber ich finde nichts Erholende drinnen. Das ist für mich wirklich ein innerer Krieg. Ich bin selbst ein Mann des Mediterrans, des globalen Süden, und ich bin so beschäftigt mit dieser Idee, diese Ahnung von ich bin ein Mann von irgendetwas abzuschaffen. Und vielleicht das ist auch eine kleine Dialektik und mittens meine Schreiben kommt oder so etwas.
Und diese Problematisierung von Identität oder dieses davon wegtreten wollen, ist das auch ein Grund für die verschiedenen Perspektiven in deinen Texten? Ich meine, es gibt ja diese, ich glaube, 4 Texte sind es insgesamt, in denen du im Grunde Dinge oder Objekte sprechen lässt. Also wir haben ja schon, was hat die Mikrowelle gesagt, gehört. Es gibt auch noch ein Gedicht, das heißt, was hat das Feuerzeug gesagt? Es gibt auch noch eine Niere und eine Fensterklinke, die in gewisser Weise zum Sprechen gebracht werden. Wie erklärt sich dieser Perspektivwechsel? Also was können diese Dinge sagen, die wir selbst nicht sagen oder sehen können?
Ja, ich habe eine ganze Lyrikband geschrieben mit dem Titel Die Gegenstände. Das war meine dritte, ich glaube. Und das war sehr wichtig für mich, diese anderen Stimmen zu hören, zu beobachten und zu folgen. Ich mag wirklich diese Konstruktion nicht, ach, wir, die Schriftsteller, wir geben eine Stimme zu Stimmlose oder wir schreiben in die Namen von irgendetwas. Ich glaube, wir hören nur und wir folgen dieser Stimme. Wir entwickeln diese Stimme und sie sind schon überall. Und in diese Band Gegenstände, für mich die interessanteste vielleicht Zirkel von Gedichten war der See. Und der See auf Serbokroatisch ist Neutrum. Das See spricht aus einer geschlechtsneutralen Perspektive. Und das war für mich sehr wichtig. Und es klingt wirklich ungewöhnlich, wenn eine neutrale Wesen spricht aus erster Person. Und vielleicht diese bestimmte Sprachperspektive war für mich das Wichtigste in dieses Band, die Gegenstände und vielleicht überhaupt in meinem Schreiben. Aber in diese Poeme oder Gedichte oder Zirkel von Gedichten der See habe ich diese Stimme sozusagen gefolgt. Aber jetzt, metaphorisch sprechend, ich versuche das in meine ganze Schreiben. So etwas, eine Stimme inzwischen finden und folgen. Und es ist nie nur eine Stimme. Es ist immer diese Pluralität von diesen Stimmen. Und ich wirklich versuche nur, diese Stimmen zu entdecken, zu finden, diese bestimmte, ich finde persönlich interessant für mein Schreiben und dann nur diese Stimmen weiter entwickeln und folgen.
Was mir in deinen Texten sehr gut gefällt, ist, dass, obwohl es ganz oft um die großen Themen geht, ja, Leben und Tod, Kritik an Kirche oder Obrigkeit als solcher, immer kommt auch das Alltägliche hinein oder es bricht so hinein. Und da vor allem, so habe ich das Gefühl, dass das Essen, ja, also Orangen, Äpfel, Wassermelonen, Honig und Cremeschnitten, Eier, Speck und Senf, gleich ganz verschiedene Würste, Innereien, auch das Schlachten von Tieren und die Zubereitung von Essen spielen eine große Rolle. Von den Früchten nochmal abgesondert wahrscheinlich die Orange, um die es in verschiedenen Texten geht. Warum, so ich denn hier richtig liege, hat denn das Essen so eine große Bewandtnis in deinen Texten? Was interessiert dich am Essen und der Nahrungsaufnahme oder dem Besorgen von Essen?
In dieses bestimmte Band glaube ich auch aus vielleicht drei Gründen. Erster vielleicht deswegen, ich habe schon gesagt, das ist ein bisschen mehr narratives Band, so alltägliches, mehr kommunikativ. Und Essen ist, was wir alle täglich machen. Und das ist so wie eine Routine, eine alltägliche Routine für so viele Leute. Und es ist für mich immer interessant, in diese täglichen Routinen etwas Neues zu finden. So wie diese klassische formalistische Verfremdung-Konzept. Und auch die Orangen zum Beispiel sind, ich glaube, sehr potent für Metaphern. Die Struktur von einer Orange, das ist ein Metapher per se. Ich habe damit ein bisschen gespielt. Aber auch, es gibt so viele diese verschiedene Obst und Gemüse und Essbarkeiten mit so reicher Tonstruktur, Klingstruktur. Und das ist auch ein Spielterrain für mich. Auf meine Sprache, es ist, weiß ich nicht, ich finde sehr großes poetisches Potenzial in Kling von verschiedene Esse-Objekte sozusagen.
Ja, und dann im Grunde damit zusammenhängt, also es geht nicht nur ums Kochen oder das Zubereiten von Speisen in den Texten, sondern auch um das Zubereiten oder Verfertigen von Gedichten. Also der Schreibprozess selbst oder auch die Gemachtheit eines Textes spielen bei dir eine Rolle. Ich glaube, der Begriff allein schon vom Gedicht taucht in meiner Zählung 16 Mal auf. Also hier schreibt man Gedichte, ich verfasste kalte Gedichte. Das hier ist ein Gedicht, die Gedichte werden kürzer, sind so Formulierungen aus den Texten. Und natürlich überhaupt die Arbeit an der Sprache spielt in vielen literarischen Texten eine Rolle, bei dir aber besonders konkret, wie ich finde, weil es um Rechtschreibung und Grammatik geht, die Syntax und die Zeitform, ja, um die Verschriftlichung von Sprache und ihre Struktur. Wie erklärt sich das, dass du die, wie ich das genannt habe, das Zubereiten eines Gedichtes oder den Schreibprozess selbst so präsent hältst in den Texten?
Es ist super lustig für mich, über Rechtschreibung und Grammatik auf Deutsch zu reden. Es gibt keinen Satz ohne Fehler in mein Deutsch, aber es ist nicht viel verschieden auf meine eigene Sprache. Und ich liege viel in dieses Prozess von Schreiben. Und ich glaube, es gibt nicht so viel überhaupt außen von diesem Prozess. Schreiben ist ein Prozess. Und ich versuche das so, wie sagen wir, normalisieren, so dieses Prozess zu befreien von diese klassische, schon klassische literarische Mystik. Ich wirklich schreibe oder versuche, diese Gedichte zu schreiben in derselbe Art wie ein Essen zu vorbereiten. Und okay, vielleicht nicht täglich, aber wenn ich eigentlich schreibe, dann ich wirklich schreibe täglich um 8 bis 10 bis 12 Stunden pro Tag. Und ich habe diese Periode von Schreiben vielleicht 3 Wochen, vielleicht 3 Monate. Aber dann schreibe ich wirklich, oder vielleicht nicht 3 Monate, aber bis zu 2. Und dann schreibe ich die Gedichte. Und es ist wirklich für mich wichtig, dieses ist ein Arbeitsprozess, nicht ein Wind oder Drohne von Inspiration oder so etwas. Nee, ich bin hinter meinem Schreibtisch und ich schreibe. Und selbst dieses Prozess ist dieser Geburtsort von den Gedichten. Und deswegen, ich finde das sehr wichtig, das explizit zu äußern. Und vielleicht können wir zurückgehen, nach dieser Parallele mit Essen vorbereiten oder täglicher Routine. Ich glaube nicht, Schreiben muss eine tägliche Routine sein. Für mich vielleicht. Es ist so, aber nicht mit Lyrik schreiben. Ich schreibe Lyrik vielleicht 3-mal pro Jahr. Für eine Woche oder für 2 Monate. Inzwischen, ich schreibe Essays, Reiseberichte, Kritik oder so. Aber als ich Lyrik schreibe, dieses Prozess und dieses Jetzt und Hier ist für mich sehr wichtig. Und vielleicht, ich glaube, deswegen, du hast bemerkt, dass in diesen bestimmten Gedichten diese explizite Äußerungen von okay, ich schreibe, ich bin in meiner Stuhle und ich arbeite.
Zum Abschluss noch ein letztes Motiv, gerade weil es so zentral ist und sich durch so viele Texte zieht, die Wunde. Die Wunde ist was man ganz abstrakt verstehen kann als einen allgemeinen Schmerz oder eine Verletzung oder auch ganz konkret eine Verletzung des Körpers, der eigenen Haut. Die Wunde als eine Art Schwelle, eine Auflösung oder Unterbrechung einer Grenze, so ein Punkt zwischen innen und außen, zwischen Körper und Welt, manchmal auch zwischen Leben und Tod. Diese Wunde zieht sich eigentlich von Anfang an durch den Band, meine ich. Ist diese Wunde eigentlich das zentrale Motiv des Bandes? Könnte man das so sagen?
Ja, könnten wir so sagen. Zumindest eine von 2 oder 3 wichtigsten Motiven dieses Bandes. Und ja, das ist wie ein Motiv, wie ein Begriff, Ahnung, wie ein Konzept. Das ist wie eine zeitlose Urquelle von Sprache eigentlich. Dieses Motiv ist für mich, ich finde dieses Motiv so reich und so tief, so wie Quelle von Sprache, von verschiedenen Perspektiven. Ich habe versucht, nur ein paar verschiedene Spuren zu erkunden, aber diese Quelle ist so fruchtbar, so jede Schriftsteller konnte Bücher und Bücher über dieses Motiv schreiben. Aber ich fühle diese bestimmte Wunde wie Quelle von meiner eigenen poetischen Sprache in dieses Band. Und eine Sprache ist immer eine Wunde. Und auf Deutsch, es gibt einen Begriff, glaube ich, so etwas wie eine Sprache beherrschen. Mhm. Ich glaube, man kann nicht eigentlich eine Sprache beherrschen. Es gibt immer eine Wunde. Etwas bleibt ganz wild und unbeherrscht, flüssig, lebendig. Und das ist für mich in dieses Buch diese Wunde. Und diese bestimmte Wunde ist dieses Symbol für mich oder Metaphern oder Repräsentant von dieser Unbeherrschbare in irgendeiner Sprache. Sprache ist immer über uns.
Ja, und ganz, ganz passend zum Unbeherrschten oder zum Wilden haben wir uns vorab für ein letztes Gedicht entschieden, das den Titel Wilde Handflächen trägt. Und damit möchten wir Sie aus diesem Gespräch verabschieden. Wir haben also ganz am Ende noch ein Gedicht aus dem Band und ich bedanke mich schon vorab ganz herzlich für dieses Gespräch, lieber Marco.
Danke für die Einladung noch einmal, lieber Tino, und entschuldige für meine Deutsch. Ich hoffe, man kann das folgen. Wenn nicht, machen wir das noch einmal auf Englisch oder irgendeine andere Sprache. Aber es war für mich sehr interessant und das war wirklich ein Kampf.
Ich denke, man kann folgen.
David Lanov. Voljeti, to je najlakše. Sve drugo tako je teško. Dugo je vrijeme za nama. Dani su se počeli grčiti. Prodavači u ogrtačima, svećenici u laži, čopor noći čereći jednu jedinu živu žarulju dolje u južnoj četvrti. Što još primjećujem? Pjesme postaju kraće. I tvoje oči ulaze u njih kao na stadione, noseći signalne buktinje. U džepovima vrebaju divlji dlanovi. Čekaju svoj čas čuče, kao Sloveniju u trenerkama ispred supermarketa, dok sjever priprema osvetu, dok jednom ne šljocnu srebrni šalteri. Nečujni život prostora, pritisak krvi. Konačno, što sa svim drugim? Doručak mački, auris glagolu, bogovi ubogima. Hladna domovina.
Wilde Handflächen. Zu lieben, das ist das Leichteste, alles andere ist so schwer. Eine lange Zeit liegt hinter uns. Die Tage beginnen, sich zu verkrampfen. Verkäufer in Kitteln, Priester in Lügen. Das Rudel der Nacht zerreißt die einzige lebende Glühbirne unten im südlichen Viertel. Was fällt mir noch auf? Die Gedichte werden kürzer. Und deine Augen ziehen hinein wie in die Stadien, dabei tragen sie glühende bengalische Fackeln. In den Taschen lauern wilde Handflächen. Sie warten auf ihre Stunde, hocken wie die Slawen in Jogginganzügen vor den Supermärkten, während der Norden auf Rache sinnt, bis dereinst die silbernen Schalter zuschnappen. Das unhörbare Leben des Raums, der Druck des Bluts. Schließlich was mit all dem anderen? Der Katze das Frühstück, dem Verb das Präteritum, den Elenden die Götter geben, die kalte Heimat.